Hallo, liebe Gemeinde Oberasbach. Ich bin Laura, ich komme aus Erlangen, bin auch in der Gemeinde Erlangen. Und ja, ich predige so alle 2 Jahre einmal. Das ist so mein Durchschnitt. Jetzt ist es wieder 2 Jahre vergangen. Jetzt bin ich bei euch. Euer Prediger hat mich angerufen und SMS geschrieben, weil er noch Leute gesucht hat. Und ich habe nach 2 Jahren wieder mal Ja gesagt. Deswegen bin ich ganz schön aufgeregt. Ich mache das nicht so oft. Was ich im Alltag eigentlich mache, ist, dass ich seit etwas mehr als 6 Jahren Ärztin bin. Ich bin jetzt zurzeit in der Uniklinik Erlangen in der Kardiologie und mache da bald den Facharzt. Deswegen das Herzgeräusch. Da kommt man in die Gemeinde und kennt sich gleich aus. Ja, nachdem ich ja natürlich nicht Theologin bin und mich mit Predigen auch nicht so auskenne, muss ich über etwas predigen, womit ich mich auskenne. Und nein, es ist nicht Gesundheit heute. Es sind ein paar Gedanken, die mir sehr wertvoll geworden sind. Und vielleicht kommt dann auch im Laufe der Predigt so durch, warum. Ich habe vor einigen Jahren zum Geburtstag damals über Facebook einen Vers zugeschickt bekommen. Also jemand hat mir zum Geburtstag gratuliert und hat mir den Vers geschickt. Also er hat mir nicht den Text kopiert, sondern nur die Bibelstelle, wo ich es finde. Und ich habe es dann selber aufgeschlagen und ich habe so die gute alte Lutherbibel zur Hand genommen, habe den Text aufgeschlagen und habe mich erstmal erschrocken. Da stand in Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich dachte mir so, was genau soll das jetzt? Was will mir die Person damit sagen? Ich habe dann irgendwann auf Englisch nachgelesen und habe dann festgestellt, ach ja, der ist ja ganz anders übersetzt und dann nochmal auf anderen deutschen Übersetzungen und habe dann festgestellt, da steht in den meisten Übersetzungen, lehre uns die Tage zählen. Und nicht lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das hat dann schon ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber trotzdem hat mich das erstmal so aufgehalten in meinem Alltag an dem Tag. Und dieser Text hat mich tatsächlich über die Jahre immer wieder begleitet. Das war so der, ich kann mich an keinen anderen Geburtstagsvers, der mir geschickt wurde, erinnern, bis auf den. Und er hat für mich jetzt mehr als an Bedeutung gewonnen. Vor allem seitdem ich jetzt über 6 Jahre lang fast täglich mit dem Tod zu tun habe. Also ich fühle mich sehr zu Hause in der Notfall- und Intensivmedizin und da ist es tatsächlich so, da wird sehr oft gestorben. Vor 2,5 Jahren ist es für mich nochmal persönlich geworden, als ein Freund von mir, der auch 1,5, 2 Jahre jünger war als ich, an Krebs erkrankt ist und dann auch sehr früh gestorben ist mit Ende 20. Ich habe auch in der Zeit eben viel Patienten verloren, auch viele Patienten, die jünger sind als ich. Und seitdem hat mich das immer wieder begleitet. Und als dieser eine Freund von mir dann auch, sage ich mal, betroffen war, habe ich diese Predigt geschrieben. Ich habe die geschrieben und habe sie in Erlangen gehalten. Und in der Woche danach ist er tatsächlich verstorben. Das ist für mich so die Geschichte hinter dieser Predigt. Und der Grund, warum er mich so zum Nachdenken gebracht hat, war, weil ich habe mich mit ihm getroffen damals, als er schon wusste, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und er hat gesagt, Laura, Gott hat mich darauf vorbereitet. Ich fühle mich vorbereitet. Und genau mit dieser Frage möchte ich in die Predigt starten. Kann ich denn auf meinen Tod vorbereitet sein? Und ich glaube, die Frage ist ganz wichtig, egal wie alt wir sind. Weil ich glaube, wir reden sehr oft darüber, wie kann ich auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet sein. Aber wenn man so rein statistisch anschaut, sind wir alle dem Tod näher als der Wiederkunft Jesu. Und deswegen möchte ich die Frage mal andersrum stellen. Oder sollte ich mich damit überhaupt beschäftigen? Und bevor ihr jetzt ganz dolle Angst habt, dass die Predigt unglaublich traurig wird, ich hoffe, dass ich euch da nicht, dass es nicht in die Richtung gehen wird. Meine Mutter hat zu der Frage oder zu dem Thema gesagt, naja, man kann das Sterben ja nicht üben, es passiert ja nur einmal. Und ich glaube, dass wir in der Gemeinde und in der Gesellschaft so ein bisschen aufgehört haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wir reden ganz gerne darüber, was ist der Zustand der Toten oder was sagt die Bibel so darüber, was nach dem Tod passiert, aber was das so für uns ganz persönlich bedeutet, denken wir gar nicht so gerne drüber nach. Und ich habe jetzt auf meiner Intensivstation viele Leute so begleitet auf ihrem letzten Weg und einige davon waren auch gläubig. Es waren auch Adventisten dabei, es waren Baptisten dabei oder andere Freikirchen oder Zeugen Jehovas oder auch Ungläubige. Und ich dachte früher immer, ja, ja, die Gläubigen, die müssen sich doch mit dem Thema irgendwie leichter tun. Meiner Erfahrung nach war das irgendwie nicht so der Fall. Und das fand ich spannend. Und deswegen, glaube ich, möchte ich mir einmal angucken, was sozusagen vielleicht uns doch die Bibel zu dem Thema zu sagen hat. Wenn man in die Geschichte geht, dann war das nicht schon immer so wie heute, dass man das Thema so beiseite schieben kann. Wenn man zum Beispiel das alte Ägypten sieht, die eindrucksvollsten Werke, die wir von den Ägyptern noch kennen, handeln sich ja alle um den Tod. Also die Mumien, dieses Nicht-Vergessen-Werden, eine Pyramide bauen, einbalsamieren, da ging also alles, was wir von denen noch haben, war sozusagen mit dem Thema Tod befasst. Was so die Kinder, die hier irgendwo Geschichtsunterricht oder Lateinunterricht hatten, mussten alle so die griechische Mythologie lernen, wo sich auch die Menschen so darauf vorbereitet haben. Man hat sich eine Münze auf die Zunge gelegt oder so, damit man den Totenfährer, der einen überführt, bezahlen kann. Das frühe Christentum, nachdem die Apostel in die Welt gegangen sind und die Menschen missioniert haben, hatte auch ganz schön viel Zulauf, weil sie diese Hoffnung auf Auferstehung, auf Erlösung, auf ein Ende des Todes sozusagen gepredigt haben. Im Mittelalter gab es die Pest. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Das war ein alltägliches Thema. Das ist ein Gemälde, das hängt in Madrid in einem Museum von einem berühmten Maler. Das heißt der Triumph des Todes. Das war irgendwie sehr allgegenwärtig. Die hatten tatsächlich in der Zeit ein Leichenentsorgungsproblem, weil gerade in der Zeit der Pest so viele Menschen verstorben sind, dass man gar nicht mehr wusste, wohin mit denen. Also es war komplett anders als jetzt sozusagen. Es war viel präsenter. Und wir schauen manchmal so auf die Leute im Mittelalter herab und sagen, boah, wie konnten die der katholischen Kirche glauben, dass mit dem Ablasshandel, dass man irgendwie bezahlen muss, damit man irgendwie in den Himmel kommt. Aber ich glaube, wenn wir umgeben sind von Tod, dann lassen wir uns auch viel leichter eine Versicherung verkaufen, die uns sagt, ja Mensch, wenn du ein bisschen was zahlst, dann bist du abgesichert für danach. Selbst wenn man vielleicht nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, glaube ich, macht man da einfach mal zur Sicherheit mit. Also früher war das alles sehr präsent. Man hat sich auf den Tod vorbereitet, man war irgendwie ständig bereit. Man wusste, man kann jederzeit sterben. Da gibt es nicht so viele Ärzte, Krankenhäuser, die einem dann weiterhelfen können. Und man hat auf so eine Art von Reparatur gehofft. Also, dass man in irgendeiner Form wieder aufersteht oder dass man irgendwas tun kann, damit man in ein besseres Danach übergeht. Und was auch immer man in der Kultur dann geglaubt hat. Man war sich auf jeden Fall dem Thema sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie ihr das heute wahrnehmt. Heute beschäftigt man sich sehr damit, wie man sein Leben verlängern kann, wie man länger jung bleiben kann, wie man länger jung aussehen kann, wie man genau, alles tun kann, damit das Thema so spät wie möglich kommt. Wir wollen uns eigentlich unsterblich machen. Und was schon die alten griechischen Philosophen den Christen immer angekreidet haben, war, dass die Religion doch bloß eine Ablenkung ist vom Tod. Dass wir uns mit unserer Religion irgendwie so schönes Gedankenkonstrukt bauen, damit wir davor keine Angst haben müssen. Aber ich glaube nicht, dass es eigentlich so ist, wenn wir auch in die Bibel schauen. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Situation hattet. Ich bin jetzt natürlich noch nicht so alt. Ich hoffe natürlich nicht, dass mich das Thema irgendwie bald betrifft. Aber ich weiß nicht, manchmal kann es einen ja auch sehr unverhofft treffen. Ich war zum Beispiel mit einer Freundin in den Bergen wandern vor einigen Jahren. Es war auch eine Route, die ich kannte damals. sind wir losgegangen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war den Wetterbericht zu überprüfen. Aber man sieht ja hier so ein bisschen, was soll man denn da einen Wetterbericht überprüfen? Ist ja alles wunderbar. Und dann standen wir irgendwo auf 2000 irgendwas, fast 3000 Meter auf einem Grat und plötzlich kommt ein Gewitter. Und es war kein Baum, kein Haus, kein Nichts in der Nähe. Und wir stehen da und das... Man ist auf dem höchsten Punkt in der ganzen Gegend und dann kommen die Blitze vor einem runter. Ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von Martin Luther, wie er sich bekehrt hat, weil er in ein Gewitter gekommen ist. Ich kann das jetzt sehr gut nachempfinden. Ich dachte, das ist das Ende. Also, ich weiß nicht, da habe ich wirklich so ganz realistisch mal drüber nachgedacht, was ist denn, wenn du jetzt verstirbst? Und ich weiß noch, mein Gedanke war, ah, das ist jetzt zu früh. Eigentlich wollte ich noch Sachen machen. Eigentlich bin ich noch nicht bereit. Das war sozusagen so mein Eindruck in der Zeit. Und wir haben auch ein paar Menschen in der Bibel, die sich zu dem Thema sozusagen geäußert haben, die in ähnlichen Situationen waren. Wir haben zum Beispiel Abraham. Was sagt man über Abraham? Es gibt so ein Zitat, er starb lebenssatt, sagt die Bibel. Dem ging es eindeutig anders als mir in der Situation. Also ich war an der Stelle nicht lebenssatt, ich hatte noch Dinge vor. Bei Abraham hieß es, der war lebenssatt, der war bereit. Das ist doch wunderschön. Belsazar, ganz im Gegenteil, der wurde gewogen und für zu leicht befunden und dann verurteilt und dann war es vorbei. Ich würde jetzt unterstellen, dass er wahrscheinlich nicht bereit war an der Stelle. Und Mose hat ja ganz viel bewirkt. Also ohne Mose wäre die Geschichte vom Volk Israel ganz anders. Er ist aber nie an seinem Ziel angekommen. Und manchmal fragen wir uns ja, wie war das denn? War jetzt Mose eigentlich bereit, als Gott ihm dann gesagt hat, so, du wirst jetzt dann sterben. Er hat ihn noch auf den Hügel gebracht, hat ihm gezeigt, das erleben dann die anderen, du nicht. Und dann fragt man sich so, was hat denn Mose da gedacht? War er da auf dem Berg so wie ich und hat gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit? Oder war er wie Abraham und hat gesagt, ja, ich bin lebenssatt? Das Spannende ist, Mose hat ja einen einzigen Psalm geschrieben. Ein einziger der Psalmen ist von Mose, zumindest so das, was wir wissen. Wisst ihr, welcher Psalm von Mose ist? 90. Genau. Und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ansonsten könnt ihr auch eure Bibeln aufschlagen. Das ist der Psalm, aus dem ich auch vorhin schon zitiert habe. Ich möchte erst mal die ersten 6 Verse lesen. Herr, eine Zuflucht bist du uns geworden, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen. Sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verbrennt, verdorrt. Das ist spannend, dass Moses einziger Psalm über dieses Thema geht. Er beschreibt hier in den ersten 6 Versen, wie klein wir eigentlich sind. Der malt da so ein Bild. Wir sind so wie so Ameisen, die nur ganz kurz da sind. Und Gott ist eigentlich dieses ewig Überdauernde. Und für ihn ist unser Leben doch eigentlich nur ein ganz kurzer, kleiner Augenblick. Und dann sind wir wieder weg. Das ist so die Einleitung von Psalm 90. Das, was er sozusagen als Hintergrund auf die Leinwand malt. Es geht aber weiter. Vers 7-11. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, alle unsere Tage scheiden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und eine trügerische Sicherheit. Ich glaube, viele von uns können das auch ein bisschen nachempfinden. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Also Mose packt noch eins drauf und sagt, wir sind nicht nur ganz klein und vergänglich und Gott ist groß und ewig, sondern wir sind auch noch total unwürdig und fehlerhaft. Also wer sind wir schon? Nicht nur unserer Zeitdauer nach, sondern auch unserem Wert nach. Oder was bringen wir dieser Welt? Was bringen wir diesem Leben? Der Text malt hier so dieses Machtgefälle. Gott ist allmächtig und wir haben wirklich keine Macht und Gott kann alles und wir können doch eigentlich gar nichts sozusagen. Gott ist ganz weit oben und wir sind ganz weit unten und wir müssen dann am Ende dieses Textes, am Ende dieses Abschnittes erkennen, dass wir mit Gott nicht verhandeln können. Was soll ich denn bei Gott raushandeln? Wer bin ich denn unter all den Menschen, die Gott so schon auf dieser Welt begleitet hat? Es gibt vielleicht ein paar einzelne Menschen, die aus dieser Weltgeschichte positiv herausstechen, die irgendwie das Weltgeschehen gelenkt haben. Nelson Mandela oder Florence Nightingale oder Dinge, die etwas in der Welt hinterlassen haben. Aber man stellt sich jetzt, wenn der Psalm hier enden würde, würden wir uns die Frage stellen, okay, sehr deprimierend. Und dann kommt der nächste Vers. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Das ist jetzt eine Interpretation, die neue Genfer Übersetzung. In der Schlachter steht es so: Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Bibel sagt uns hier am Höhepunkt dieses Psalmes, das ist so die Mitte vom Psalm, dass der Inbegriff von Weisheit oder der Weg zur Weisheit ist, dass wir mit dem Tod im Blick leben. Dass wir uns bewusst machen, dass wir vergänglich sind. Und auch hier könnte der Psalm enden und es wäre immer noch ziemlich deprimierend. Jetzt ist die Frage, ist dieses Leben, was man dann lebt, deprimierend oder macht es einen die ganze Zeit traurig? Wie soll dieses Leben denn jetzt ausschauen mit der Vergänglichkeit, mit dem Tod im Blick? Und jetzt kommt die nächste Hälfte vom Psalm. Es geht weiter. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Also das, was Mose hier von Gott verlangt, ist Freude. Und hier macht er das, was eigentlich wir vorher dachten, okay, wir sind in keiner Position, mit Gott zu verhandeln. Und trotzdem kommt er zu Gott und sagt, erbarme dich uns und schenke uns jeden Tag Gnade und Freude und Jubeln. Nicht nur so ein bisschen, okay, war ganz okay, war nichts Schlimmes an dem Tag, sondern so Freude, dass wir jubeln und freuen unser Leben lang. Weil Gott uns dazu geschaffen hat, uns zu freuen. Und der Psalm geht noch weiter. In Vers 16 sagt er, lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben über ihren Kindern, lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Wir dürfen Gottes Handeln erleben. Unseren Blick von uns selber wegwenden. Das, was wir im Leben tun können, auf dieser Welt tun können, ist relativ begrenzt, wie uns der Psalm am Anfang gesagt hat. Aber wir können auf Gott schauen, mit ihm in Kontakt treten und sehen, wie er handelt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situationen manchmal im Leben habt. Ich bin so jemand, der so ab und zu mal Dinge erlebt, wo ich so denke, ah, da hat Gott gehandelt. Irgendwie Dinge, die eigentlich zum Schiefgehen verurteilt waren und dann klappt's doch. Oder so Dinge, die einem wichtig waren und du denkst, okay, das wurde jetzt so geführt, dass das auch klappen konnte. Ich glaube, jeder von uns erlebt Gott im Leben anders. Aber ist es nicht wunderschön, dass jede kleine vergängliche Ameise von uns Gott persönlich erleben kann. Und Gott möchte das auch. Und dann in Vers 17 steht am Ende des Psalmes, so zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun, ja, fördere unsere Hände Arbeit. Und dann endet er mit so etwas ganz Alltäglichem wie mit unserer Alltagsarbeit. Andere Übersetzungen sagen, das Werk unserer Hände, dass das, was wir tun, Bestand hat und Sinn hat. Ihr kennt bestimmt den kleinen Prinz von Saint-Exupéry, der hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, in dem schreibt er ganz viel darüber, wie viel Sinn denn so die tägliche Arbeit den Menschen gibt. Der beschreibt das so, dass sozusagen der Mensch tauscht sich gegen seine Arbeit aus. Irgendwann wird der Mensch immer kleiner und das Werk, was er tut, wird immer größer. Und ich glaube, auch die Bibel gibt uns so ganz viel, gibt dem auch so ein bisschen Gewicht, dass sie sagt, dass das, was wir tun, wirklich Sinn hat. Also zusammengefasst heißt laut Psalm 90, im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit zu leben, dass wir Freude erleben, dass wir Gottes Wirken erleben und dass wir arbeiten dürfen und arbeiten oder wirken, sage ich mal, dass wir etwas tun dürfen, was auf dieser Welt einen Einfluss hat. Ich habe euch noch was unterschlagen. Als mir mein Freund, der verstorben ist, gesagt hat, er fühlt sich von Gott vorbereitet, da fragt man natürlich, na, wie kommt's dazu? Und er hat mir gesagt, er hat kurz bevor er seine Diagnose bekommen hat, das folgende Buch gelesen. Das ist von Viktor Frankl über den Sinn des Lebens. Wer von euch kennt Viktor Frankl oder hat schon mal von ihm gehört? Es ist ein recht berühmter österreichischer Jude, der ist in Wien geboren, hat in den 1920er Jahren Medizin studiert, hat damals war Neurologie und Psychiatrie noch ein Facharzt, den hat er gemacht, hat auch Psychotherapie gelernt und hat dann in Wien lange eben eine Psychiatrie geleitet für selbstmordgefährdete Patienten damals. Und dann kam natürlich der Zweite Weltkrieg. Österreich wurde an Deutschland angeschlossen. Er durfte dann erstmal keine arischen Patienten mehr behandeln. Hat dann ein jüdisches Krankenhaus geleitet, hat geheiratet. Seine Frau ist schwanger geworden. Seine Frau wurde von den Nazis gezwungen, ihr gemeinsames Kind abzutreiben. Und er ist dann tatsächlich mit seiner ganzen Familie ins KZ deportiert worden. Seine Mutter ist verstorben, sein Bruder ist verstorben, seine Frau ist verstorben. Und er ist nach Dachau gekommen und wurde dort von den Amerikanern befreit. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was macht das mit einem? Er hat in dem Jahr, nachdem er aus dem KZ kam, das Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Das andere kann ich euch aber schon mal empfehlen. Und das hier ist auf jeden Fall, soweit ich gehört habe, auch sehr gut. Und seine Bücher und auch dieses Buch handelt vor allem darum, wie Schmerz, körperlicher Schmerz und seelischer Schmerz in diese unmöglichen Situationen, warum gibt es manche Menschen, die danach nie wieder auf die Beine kommen? Und warum gibt es andere Menschen, die danach ihr Leben neu starten, neu anfangen und ein glückliches und erfülltes Leben finden. Frankl war einer von denen. Er hat angefangen, Berg zu steigen, hat noch seinen Professortitel gemacht, hat wieder gelehrt, hat wieder praktiziert, hat Bücher geschrieben, ist gereist, hat nochmal geheiratet. Und er schreibt, das ist ein Zitat aus seinem Buch, während die Bekümmerung der meisten während die Bekümmerung der meisten der Frage galt, werden wir das Lager überleben? Denn wenn nicht, dann hat dieses ganze Leiden keinen Sinn, lautete demgegenüber die Frage, die mich bedrängte, anders. Hat dieses ganze Leiden, dieses Sterben rund um uns einen Sinn? Denn wenn nicht, hätte es letztlich auch gar keinen Sinn, das Lager zu überleben. Denn ein Leben, dessen Sinn damit steht und fällt, auf das man mit ihm davonkommt oder nicht. Ein Leben also, dessen Sinn von Gnaden eines solchen Zufalls abhängt, solch ein Leben wäre nicht eigentlich wert, überhaupt gelebt zu werden. Was er damit sagt, ist, der Sinn unseres Lebens ist nicht, dass wir überleben. Also, dass wir sterben müssen, sollte uns den Sinn im Leben nicht wegnehmen, sondern uns nur darüber stupsen, darüber nachzudenken, was wir mit der Zeit, die wir hier haben, tun sollen. Und er stellt in seinen Büchern eine Frage. Er sagt, wir sollten nicht fragen, was habe ich vom Leben zu erwarten, sondern was erwartet das Leben von mir? Und dann kommt er auf die folgenden drei Punkte. In seinen Büchern fasst er es oft so zusammen, dass Sinn in einem vergänglichen Leben zu finden heißt, Schönheit zu erleben und zu genießen. Er schreibt viel über Schönheit und über Genuss. Er schreibt viel über Zuwendung zu anderen, dass man sich anderen zuwendet und auch sagt, ja, was möchte Gott durch mein Leben den anderen schenken? Und tätiges Handeln. Er sagt, der Mensch ist ein Wesen, das entscheidet. Also wir Menschen entscheiden uns immer, wer wir sind, was wir tun, dass wir Verantwortung übernehmen wollen, dass wir lieben wollen. Und ich weiß nicht, ob euch diese drei Punkte jetzt irgendwie schon bekannt vorkommen. Soweit wir wissen, war Frankl auch gläubig. Ich finde nämlich, da besteht eine sehr große Ähnlichkeit. In Psalm 90 heißt es, Sinn im Leben ist auch zum großen Teil Freude erleben. Und Frankl nennt es Schönheit oder Genuss. Dass wir uns dafür wirklich bewusst machen, dass Gott uns dazu geschaffen hat, zu genießen. Ich weiß noch, ich habe früher so, noch vor einigen Jahren hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir so denke, jetzt bin ich hier im Urlaub und ich liege am Strand oder ich bin auf dem Berg und anderswo leiden Menschen und ich habe jetzt auch noch niemandem von Gott erzählt heute. Und irgendwie macht man sich dann manchmal so ein schlechtes Gewissen, aber Gott möchte nicht, dass wir uns ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir Schönheit erleben oder wenn wir Dinge genießen, weil er hat uns dazu geschaffen, uns zu freuen. Er möchte auch, dass wir Gott erleben. Und bei Viktor Frankl, der jetzt dann nicht religiöse Bücher schreibt, aber es schwingt auch immer so ein religiöser Unterton mit, nennt er das die Zuwendung zum anderen. Gott hat uns zu Beziehungen geschaffen. Beziehung zu ihm, Beziehung zu unserem Nächsten. Ich möchte euch ein Beispiel aus unserer Gemeinde nennen. Wir hatten eine liebe Schwester, die im Krankenhaus auch ihre letzten Tage verbracht hat und ihr Ehemann, den wir auch gut kennen, hat sie immer besucht. Und er hat uns irgendwann eröffnet, was ihre letzten Worte waren. Und er hat dann nämlich, als er sich das letzte Mal von ihr verabschiedet hat, als er dann an dem Abend nach Hause gegangen ist, hat er gesagt, ich glaube, ich gebe den Schwestern heute nochmal 20 Euro in die Kaffeekasse. Und sie hat zu ihm gesagt, nee, gib 40. Und das waren ihre letzten Worte. Ist es nicht wunderschön, dass man selbst, wenn man gar nicht mehr irgendwie mit beiden Beinen im Leben steht, sich trotzdem noch anderen zuwenden kann und an andere denken kann. Und das Letzte, was unser Psalm Arbeiten und Wirken nennt und Viktor Frankl tätiges Handeln, ist ja auch etwas, worüber man oft nachdenkt, glaube ich, dass man irgendwas tut im Leben, was bleibt. Und ich glaube, das ist für jeden von uns was anderes. Wir müssen nicht alle im Krankenhaus arbeiten. Ich glaube, jeder von uns kann im Leben des anderen einen positiven Effekt haben und etwas tun, was für uns Sinn macht. Und das kann für jeden was anderes sein. Und vielleicht sagt ihr jetzt, naja gut, das ist völliger Quatsch, auch wenn ich nach diesen Punkten ein sinnerfülltes Leben lebe, heißt es nicht, dass ich jetzt bereit bin zu sterben. Ja, das glaube ich auch. In Prediger 3, Vers 11 steht auch, und Gott hat uns, also steht über Gott, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, dass wir irgendwie, sage ich mal, das toll finden müssen, wenn ein Leben endet. Und deswegen verstehe ich auch jeden gläubigen Christen, der bei mir im Krankenhaus liegt und damit nicht zurechtkommt erstmal. Aber was, glaube ich, wichtig ist, dass unser Glaube das aushält. Ich sehe das ganz oft, gerade bei uns leider, dass unser Glaube so darauf fußt, dass Gott uns jetzt heilen muss oder dass Gott uns jetzt von den ganzen Problemen erlösen muss. Das tut er leider oft nicht, ist so meine Erfahrung. Es ist schön, wenn er es tut, aber unser Glaube muss es aushalten. Und deswegen möchte ich nochmal zu meiner Zusammenfassung kommen. Was bedeutet für mich dieser Text in Psalm 90, Vers 12? Die Tage zählen und daraus weise werden. Ich glaube, es ist schön, dass wir unseren Glauben kennen können, dass wir irgendwie Infos haben, was passiert nach dem Tod. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wie steht Gott zu mir? Was ist meine Hoffnung? Was ist meine Beziehung zu ihm? Unsere Religion ist keine Verdrängung, sondern etwas, was uns noch mehr befähigt, unser Leben in diesem Hinblick zu leben. Es steht drin, zähle die Tage. Ich liebe das, zurückzuschauen, was ist letzte Woche passiert, mir aufzuschreiben, schöne Dinge, die passiert sind, Dinge, mit denen ich gekämpft habe. Dann zieht das Leben nicht einfach nur so an mir vorbei, sondern irgendwie weiß ich bewusst, okay, was ist letztes Jahr passiert? Was habe ich Schönes erlebt? An welchen Schwierigkeiten bin ich gewachsen? Und auch die Vorausschau. Manchmal fällt mir wieder ein, mein Leben zieht so an mir vorbei und dann setze ich mich zum Beispiel jetzt an so einem Sabbat hin und denke mir, okay, was kommt nächste Woche auf mich zu, aber was ist mir eigentlich wichtig? Weil ich plane meinen Terminkalender voll mit irgendwelchen Dingen, die aber überhaupt nicht zu meinen Werten passen und dass ich sage, ja, eigentlich möchte ich für die und die Freunde da sein, eigentlich möchte ich durch die und die Tätigkeit etwas im Leben hinterlassen, aber in meinem Terminkalender findet sich gar kein Platz dafür, dass ich bewusst vorausschaue und meine Tage zähle sozusagen. Und dann, was ich für mich so mitgenommen habe, ist dieses sinnvolle Leben, Freude und Genuss auch zu priorisieren, auf Gott zu schauen und auf andere zu schauen, nicht nur mit mir selber beschäftigt zu sein und zu handeln. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir lernen, wirklich zu leben. Ich möchte uns dazu motivieren, ganz viel Freude und Genuss zu haben, zu lieben, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben und etwas zu tun, was Sinn macht. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du so ein reiches und volles Leben für uns wünschst und uns für uns bereit hast. Bitte hilf, dass wir wirklich jeden Tag nutzen können, um uns mit dir zu verbinden, um uns mit anderen zu verbinden und Freude zu haben. Herr, danke, dass du uns Sinn schenken möchtest. Ich bitte dich für jeden hier. Du kennst uns, du kennst unsere Herzen. Falls jemand ist, der noch damit kämpft, Freude im Leben zu empfinden oder Sinn im Leben zu empfinden, bitte sei ganz besonders bei diesen Personen. Und bitte hilf uns anderen auch, hilf jedem von uns, dass wir durch unser Leben wirklich anderen auch diesen Sinn und diese Freude und diese Beziehung zu dir weitergeben können, so dass man es uns anmerkt und ansieht und anspürt. Danke, dass ja, du mit uns durch unser Leben läufst und dass wir uns da immer ganz sicher wissen können. Amen. Amen.